Ruhe bitte. Ruhe, setzen Sie sich. Die Verhandlung ist eröffnet. Die Anklage lautet: Ein liebender und gerechter Gott würde so etwas niemals geschehen lassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Gott so vor Gericht zitiert wird? Ich fand es tatsächlich ganz passend, wie Kyle den Gottesdienst bisher schon so vorbereitet hat und wie es zur Predigt passt. Manchmal können wir so drauf sein und denken, nee, also das kann nicht von Gott kommen. Das kann doch nicht sein, wie Gott ist oder was er für uns vorbereitet hat. Und so setzen wir ihn auf die Anklagebank und schreiben ihm vor, wie er zu sein hat oder nicht zu sein hat. Und so hatte ich das Gefühl, ging es auch den Israeliten, als ich mir das 41. Kapitel im Jesaja angeschaut habe. Hier eröffnet Gott selbst das Gespräch. So spricht der Herr: Ihr Bewohner der Inseln und der fernen Küsten, seid still und hört mir zu. Nehmt euren ganzen Mut zusammen, ihr Völker, und kommt her. Hier könnt ihr eure Sache vorbringen. Lasst uns die Gerichtsverhandlung beginnen. Und weiter sagt er, worum geht es eigentlich? Wer hat den Mann aus dem Osten berufen, um für Gerechtigkeit einzutreten? Wer verhilft ihm zum Sieg über ganze Völker? Wer lässt ihn Könige stürzen, sie mit seinen Waffen besiegen und wie Staub und Spreu durch die Luft wirbeln? Er scheint zu fliegen, wenn er ihnen nachjagt. Seine Füße berühren kaum den Boden. Niemand kann ihm Schaden zufügen. Wer steht dahinter? Wer bewirkt das alles? Das wollte ich nicht. Hab's gefunden. Danke. Wer steckt dahinter? Wer bewirkt das alles? Es ist derselbe, der von Anfang an die Geschichte der Menschheit gelenkt hat. Ich, der Herr. Vor der ersten Generation war ich schon da und auch bei der letzten bin ich noch derselbe. Um wen geht es hier? Wer ist der Mann, der aus dem Osten kommt? Die Israeliten, Israel und Juda sind von Assyrien besetzt worden. Und also Israel von Assyrien besetzt und verschleppt und Juda von Babylon besetzt und verschleppt. Und jetzt kommt ein Mann aus dem Osten, das ist der König der Perser, Kyros. Und ja, der überfällt nochmal weiter von Osten die Babylonier und die Assyrer und kommt auch ins Reich Israel und Juda und wird letztlich dafür sorgen, dass die Israeliten wieder befreit sind, dass sie wieder ihr eigenes Volk sein können und in ihre Lande zurückkehren können. Aber erstmal ist es wieder einer, der das Land überfällt und für Krieg und, ja, ich sag mal, Unruhe sorgt. Das ist sicherlich noch zu milde ausgedrückt. Das habe ich jetzt nicht gehört. Okay, es kommt von hier, gut. Und Gott spricht ganz deutlich zu den Menschen: Ich bin es, der ihn schickt. Ich war schon immer derjenige, der die Geschicke der Menschheit lenkt. Und was machen die Menschen? Hören Sie auf Gott, wenden Sie sich an ihn und ja, wollen ihn anbeten? Ganz im Gegenteil. Als die Bewohner der Inseln und der fernen Länder sahen, was geschah, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Zitternd liefen sie zusammen. Einer hilft nun dem anderen, gegenseitig sprechen sie sich Mut zu. Sie setzen ihre Hoffnung auf eine neue Götterstatue. Der Kunsthandwerker glättet die gegossene Figur mit dem Hammer und fordert den Goldschmied auf: Beeil dich! Der hämmert das Goldblech und überzieht damit sorgfältig die Statue. Das wird gut halten, sagt er. Schließlich wird das Standbild auf einem Sockel festgenagelt, damit es nicht wackelt. Die Menschen machen sich Götzenstatuen. Anstatt dass sie sich an Gott wenden, der die Geschicke der Welt in der Hand hält, machen sie sich ihre eigenen Bilder, Bildnisse, Statuen oder Gedanken oder Gottesbilder in Gedanken, um die anzubeten, um ihnen nachzufolgen. Und solche Götzenbilder haben wir auch heutzutage noch. Mal angefangen beim Geld. Ich glaube, das ist mittlerweile ein alter Hut. Schon Paulus spricht davon, wenn man dem Geld anhängt, dann ist das letztlich auch Götzendienst. Und es gibt sicherlich immer noch Leute, die sagen, ja, wenn ich nur genug Geld verdiene, dann wird alles gut, dann bin ich gerettet. Andere, die sagen, ich muss mich nur richtig in die Arbeit reinknien. Dann werde ich befördert und dann habe ich es gut. Eine dicke Karre, ein schickes Büro, selber Angestellte, vielleicht eine Sekretärin, dann geht es mir wirklich gut. Nein, nein, du musst nur freundlich sein zu den Menschen. Freundlichkeit ist wirklich das, worauf es ankommt. Und denn so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es auch zurück. Wenn du freundlich bist, dann wird es dir gut gehen. Ganz im Gegenteil, sagt vielleicht der Nächste. Kümmere dich erstmal um dich selber. Sonst liebt dich ja doch keiner. Also musst du dich selber lieben. Dann wird es dir gut gehen. Oder vielleicht sagt einer, wenn ich nur den richtigen Partner gefunden habe, meinen Seelenpartner, dann wird alles gut. Dann geht es mir wirklich gut. Dann bin ich gerettet. Und dann gibt es andere, die vielleicht größer denken und sagen, also was wir wirklich brauchen, ist Gleichberechtigung für alle. Immer. Männer und Frauen sind komplett gleich. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Oder andere, die sagen, ach, der Markt wird das schon regeln. Die Gesetze von Angebot und Nachfrage, die sorgen im Endeffekt immer dafür, dass das Beste dabei rauskommt. Du musst nur fest dran glauben, der Markt wird das schon regeln. Oder vielleicht, nein, nein, die Wissenschaft, du musst auf die Wissenschaft hören. Denn die arbeiten ja mit der wissenschaftlichen Methode. Die kriegen das immer raus und dann steht nachher fest, was wir machen müssen und dann wird alles besser. Und die benutzen ja auch Computer und der Computer hat sowieso immer recht. Mit künstlicher Intelligenz, die kann viel mehr als wir und viel schneller. Du kannst da vollkommen drauf vertrauen und dann hast du keine Sorgen mehr. Oder vielleicht ein anderer, der sagt, solange du dein positives Denken nicht verlierst, dann ist wirklich alles gut. Du musst nur positiv bleiben. Oder vielleicht mal ganz runterkommen, Abstand nehmen, meditieren und Yoga machen. Was ich auch schon gehört habe, ist, du musst deinen Wunsch nur an das Universum richten. Und das Universum wird dann mit einer Resonanz antworten und dir deinen Wunsch erfüllen. Das ist ganz klar, hat schon immer funktioniert. Lauter solche Götzenbilder, das sind jetzt keine Statuen mehr, die der Schmied gefertigt hat und der Kunstschmied mit Gold vermantelt, bekleidet hat. Aber es sind Glaubensgötzen, Glaubensgrundsätze, die wir in unserem Leben haben können und die uns von Gott ablenken, weil wir denken, die Hoffnung, die Rettung liegt irgendwo ganz woanders. Und auch wenn das alles so Sachen sind, die für dich jetzt sehr absurd klingen und du denkst, nein, davon habe ich wirklich schon vor langem Abstand genommen, dass ich solchen Sachen so intensiv nachhänge. Ich glaube, es gibt auch unter Christen die Gefahr, sich einen Götzen zu bauen und das gar nicht mal zu merken. Wenn wir nämlich uns Gott ansehen, aber nicht Gott im Ganzen nehmen, sondern vielleicht nur einen Aspekt von Gott nehmen, uns sozusagen eine Scheibe abschneiden von Gott und das dann festnageln und sagen, so ist Gott. Und alles andere, was Gott auch gemacht hat, wie Gott auch ist, was er auch gesagt hat, das lassen wir unter den Tisch fallen. So kommen wir auch zu der Anklage vielleicht am Anfang. Ein guter und gerechter Gott würde doch so etwas niemals zulassen. Also ein liebender Gott, der kann doch keine Hölle geschaffen haben, wo Menschen für die Ewigkeit brennen. Oder ein liebender und gerechter Gott, der allmächtig ist, der alles kann, wie kann der denn ja auch die Welt geschaffen haben, wo Kinder an Krebs erkranken und vielleicht schon ganz jung sterben müssen und ganz schwer darunter zu leiden haben? Das kann doch kein guter und gerechter Gott sein. Und doch ist das der Gott, der unsere Welt geschaffen hat, mit allem, was dazugehört, auch wenn wir es vielleicht nicht ganz verstehen. Eine Gefahr, in die wir auch laufen können und die uns dahin führt, so ein verschobenes Gottesbild zu haben, ist die Bibel nicht als Ganzes zu sehen, sondern, naja, so, ich sag mal, uns die Lieblingsstellen rauszupicken. Ich habe mal ein Beispiel hier. Immer noch aus unserem Kapitel 41, der Vers 10. Der ist total ermutigend. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und das ist total ermutigend. Das spricht in der zweiten Person. Also, ein Sprecher spricht jemanden an in der zweiten Person. Ich fühle mich direkt angesprochen. Ja, du, dich, dein, dir, das meint doch mich. Und ich kann das so schön hier rausnehmen und mir auf eine Postkarte malen oder auf ein großes Poster. Und dann habe ich so einen tollen, ermutigenden Spruch aus der Bibel. Und das ist, was Gott zu mir sagt. Aber es ist eben aus dem Kontext gerissen. Und wenn wir uns den Kontext ansehen, dann ist das eben nicht an mich gerichtet. Auch wenn da du steht und ich es lese, also bin doch wohl ich gemeint. Ein anderes Beispiel ist, was oft zitiert wird, Jeremia 29,11. Der Herr spricht, ich weiß, was ich für Pläne für dich habe. Pläne, dass du gedeihen sollst. Auch das ist total ansprechend, total ermutigend, weil es wieder mich anspricht in der zweiten Person, aber es ist nicht an mich gerichtet. Ich musste so denken, das ist ein bisschen, als wenn ich einen Liebesbrief finden würde, den mein Vater an meine Mutter geschrieben hat, als sie sich kennengelernt haben. Und ich lese den und vielleicht auch nur einen Ausschnitt aus der Mitte, vielleicht hat der Brief 6 Seiten und ich habe nur eine Seite davon gefunden, und da steht, du bist mein Ein und Alles. Für dich will ich alles geben. Du bist mir so wichtig, der wichtigste Mensch auf der Welt. Und ich fühle mich total angesprochen. Hey, dieser Liebesbrief, der spricht mich total an. Ich fühle mich so geliebt davon. Und ich lasse vollkommen unter Tisch fallen, dass der gar nicht an mich gerichtet war. Und vielleicht geht es dann weiter, dass da drin steht, und im Sommer, wenn wir Zeit haben, dann fahren wir gemeinsam in den Urlaub. Wir fahren an die Nordsee und wir gehen schwimmen und campen und machen lauter tolle Sachen. Und ich freue mich darauf, ja, dieser Brief, der mich anspricht, ich weiß nicht, von wem er ist, aber der will mit mir in den Urlaub fahren. Und ich wollte schon immer mal wieder an die Nordsee in den Urlaub fahren. Das habe ich so vermisst, also darauf kann ich mich jetzt richtig freuen. Da wäre die Enttäuschung doch groß festzustellen, dass diese Worte, die mich so ermutigt haben, gar nicht an mich gerichtet sind, sondern an meine Mutter. Und das vor 30, fast 40 Jahren. Und so sehe ich das auch in diesem Abschnitt, wenn wir uns den Kontext anschauen, ist mit du nicht der Leser gemeint in unserer heutigen Zeit, sondern der Leser damals, du Israel, mein Knecht, Jakob heißt es hier, den ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines Geliebten, du, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jetzt ist also ganz klar, nicht ich bin angesprochen, auch wenn ich mich natürlich darüber freuen würde, sondern das Volk Israel ist angesprochen. In seiner Ganzheit. Alle Nachkommen Jakobs sind angesprochen. Genau. Und Gott möchte sein Volk wieder ermutigen mit diesen Worten. Ja, da kommt einer aus dem Osten und dem folgt der Krieg auf den Fuß oder er geht ihm voraus. Und er macht die Könige platt und alles. Aber ihr braucht keine Angst haben, ich bin euer Gott, ich werde für euch sorgen. Weiter sagt er, siehe, zu Spott und zu Schanden sollen sie alle werden, die dich hassen. Sie sollen werden wie nichts und die Leute, die mit dir streiten, sollen umkommen. Wenn du nach ihnen fragst, wirst du die nicht finden, die mit dir hadern. Sie sollen werden, es sollen werden wie nichts und ein Ende haben, die dich bekämpfen. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, also Gott. Ja, also Gott spricht seinem Volk wieder Mut zu, du brauchst keine Angst zu haben. Du wirst gerettet, ich liebe dich immer noch so sehr. Und das ist jetzt natürlich für mich ein bisschen eine Enttäuschung, dass Gott nicht mich anspricht und mir sagt, dass alle, die mich verspotten, umkommen werden. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass es keinen König Kyros bei uns braucht, um dafür zu sorgen. Aber es offenbart uns etwas von Gottes Charakter und das ist universell anwendbar. Dass Gott treu ist, auch nach über 1000 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, nachdem er ja, seinen geliebten Freund Abraham begleitet hat, nachdem Israel, Jakob, seine 12 Söhne hatte und die 12 Stämme Israels daraus entstanden sind, ist Gott immer noch treu. Nach allem, was die Israeliten getan haben, Hochs und Tiefs, dass sie Gott nah waren, dass sie ihm fern waren, Gott ist immer noch treu. Und das ist Gottes Charakter. Und das können wir auf uns anwenden, dass Gott mit uns auch immer treu ist. Dann ein paar Verse weiter. Finde ich sehr schön, so wie ich es lese, dass das Versprechen aufgeweitet wird. In den Versen vorher hat Gott sehr explizit die Israeliten angesprochen. Du, Israel, sehr stark betont. Hier ist eine allgemeine Beschreibung geschrieben. Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen inmitten der Täler und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich lese das so, und das mag tatsächlich meine Interpretation sein, dass hier nicht mehr nur das Volk Israel angesprochen ist, sondern alle, die durstig sind, durstig nach Gerechtigkeit, durstig nach Frieden und durstig nach Gott. Und natürlich muss ich dabei an Jesus denken, der von lebendigem Wasser spricht, das er gibt. In Johannes 4, als Jesus die Frau am Brunnen trifft, sagt er zu ihr an einer Stelle, wenn du wüsstest, wer ich bin, hättest du mich nach Wasser gefragt. Und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Heutzutage, also für mich zumindest, dass ich hier in Deutschland groß geworden bin, ist es schwer mir vorzustellen, was lebendiges Wasser ist. Ganz unbedarft könnte ich jetzt vielleicht denken, ja, da schwimmen Fische drin, also da ist Leben drin oder sowas. Gemeint ist tatsächlich Wasser, das fließt, Wasser, das sprudelt. Weil Wasser, das sich bewegt, das ist lebendig, gegenüber Wasser, was nur steht, das ist tot. Wenn das Wasser steht, dann können sich da schnell Algen bilden und das ist nicht mehr gut für die Gesundheit. Aber lebendiges Wasser, das sprudelt, das fließt, wie es hier heißt, aus den Wasserquellen sprudelt, das gibt Leben. Und solches Wasser verspricht Jesus, wenn wir an ihn glauben. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium, in Kapitel 7, ist Jesus beim Laubhüttenfest und sagt hier zu einer Menschenmenge: Am letzten Tag, dem höchsten Tag des Laubhüttenfestes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich finde es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Jesus hier bildlich spricht. Also ich fände es, glaube ich, gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass aus mir ein Wasserstrahl herausbricht, buchstäblich. Manchmal habe ich schon so das Gefühl, wenn ich, aber das liegt daran, dass ich so viel Wasser trinke, das ist nicht das, was er hier meint. Ja, Jesus spricht bildlich und ich denke, dass er dasselbe Bild meint, wie was wir gerade in Jesaja gelesen haben. Dieses Wasser, das den, ja, das Leben gibt, das Wasser, das den Durst stillt, den Durst nach Gerechtigkeit. Und weiter spricht Gott wieder in Jesaja: Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefer, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, des Herrn Hand hat dies getan und der Heilige Israels hat es geschaffen. Genauso wie das Wasser bildlich gemeint ist, denke ich, dass auch der Wald, der hier in der Wüste entsteht, bildlich gemeint ist. Es kann natürlich schon sein, dass Gott auch von einem buchstäblichen Wald spricht, den er in der Wüste anpflanzt und die Baumarten aus der ganzen bekannten Welt sich zusammenholt und da anpflanzt. In der Wüste, wo sonst nichts wächst, das muss schon ein Wunder sein. Ich glaube aber auch, wie gesagt, dass es bildlich gesprochen ist und dass wir vielleicht die Wüste sind oder unser Land vielleicht die Wüste ist, wo kein Glaube an Gott herrscht und wo nicht Gottes Gerechtigkeit herrscht. Da pflanzt er seinen Samen, einzelne Bäume, Stück für Stück, auf dem dürren Boden und wässert sie mit seinem lebendigen Wasser, sodass sie wachsen. So dass nachher hier ein Wald steht. Klar, der braucht seine Zeit, dass er wächst. Und der braucht auch Pflege. Nicht, dass die wilden Tiere kommen und die Bäume wieder runterfressen, wenn sie gerade noch klein und verletzlich sind. Ich musste dabei an die Stelle aus der Apostelgeschichte denken, wo die Menschen zusammenkommen, in Kapitel 2. Jesus ist gerade, vor einer Woche oder sowas, zum Himmel aufgefahren. Und jetzt ist der Heilige Geist runtergekommen zu den Jüngern und hat sie erfüllt, begeistert, möchte ich sagen. Und auf einmal können die Jünger in allen möglichen Sprachen sprechen. Und weil gerade das Pfingstfest ist, das, wenn mich nicht alles täuscht, das Laubhüttenfest ist, sind Menschen aus aller Welt, aus der ganzen bekannten Welt in Jerusalem als Pilgerer, um Gott anzubeten. Und sie alle können die Jünger Jesu, die jetzt vom Heiligen Geist ergriffen sind, sie alle können die Jünger in ihrer eigenen Sprache verstehen. Und so sagt dann einer aus der Menge: Aber wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, in Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Wer die Gelegenheit hat, nimmt sich dazu mal eine Karte aus der Zeit, um das nachzuschauen. Es geht wirklich um die ganzen Länder, nicht nur um Israel drumherum, sondern eben auch weiter weg. Kreta kennen wir als Insel noch. Kleinasien ist das Gebiet von der Türkei. Und auch Römer, die vielleicht aus Rom kommen oder aus anderen römischen Städten kommen, des Römischen Reiches. Araber, also aus dem Süden. Ägypter aus dem Südwesten und noch weiter weg. Was hatte ich gelesen? Jetzt habe ich es verloren. Libyen, genau. Also Menschen aus allen Nationen der bekannten Welt dürfen auf einmal Gottes Botschaft hören und werden so, wie ich das sehe, in diesem Wald in der Wüste gepflanzt. Und miteinander klar zu machen, das kann nur Gott schaffen. Nur Gott kann die Menschen aus allen Nationen zusammenfügen zu einem Volk. Nur Gott kann in der Wüste einen Wald entstehen lassen. Und so wie dieser Wald eine lebendige Erinnerung daran ist, dass Gott Gott ist, der Allmächtige ist, der alles kann, der alles schafft, so sollen wir ein lebendiges Denkmal daran sein, was es bedeutet, Jünger Jesu zu sein. Durch unsere Liebe untereinander, sagt er uns, sollen die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Ein lebendiges Denkmal. Nachdem Gott nun sein Herz offen ausgelegt hat, sozusagen, kommt er zurück und wendet sich an die Ankläger mit ihren Götzenfiguren und verlangt von ihnen: Der König Israels, sagt zu den Göttern der Völker: Jetzt habt ihr Gelegenheit, euch vor Gericht zu verteidigen. Legt eure Beweise vor. Zeigt eure Macht und lasst uns wissen, was sich alles ereignet. Ihr wisst doch, was in der Vergangenheit geschah. Was hat es zu bedeuten? Erklärt es uns, damit wir verstehen können. Oder sagt uns jetzt die Zukunft voraus, damit wir sehen, ob es eintrifft. Kündigt an, was einmal geschehen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Sagt uns, was kommt. Ganz gleich, ob es etwas Gutes oder Schlimmes ist. Dann werden wir große Achtung vor euch haben. Aber dazu seid ihr gar nicht in der Lage. Ihr seid nichts und könnt nichts. Wer euch verehrt, ist mir zuwider. Diese ganzen falschen Bilder, die man anbeten kann oder denen man hinterherlaufen kann. Dein Geld, deine Karriere, deine Partnerschaft oder deine Selbstsucht. Ich denke, das alles kannst du fragen. Was bedeutet es, was in der Vergangenheit geschehen ist? Oder erzähl mir, was die Zukunft bringt. Aber nichts dieser Dinge oder dieser Einstellung, dieser Glaubenssätze wird dir eine Antwort darauf bieten, die verlässlich ist, die trägt. Dazu sind sie nicht in der Lage. Und auch das falsche Gottesbild, das wir haben können, wenn wir uns nur eine Scheibe von Gott abschneiden, kann uns nicht die Vergangenheit aufschlüsseln oder die Zukunft voraussagen, ob es Gutes oder Böses ist, wenn wir Gott damit beschneiden, wenn wir eben sagen, nein, ich glaube zwar an Gott, aber ich glaube nicht an die Hölle, weil ich denke, ein liebender Gott, der kann sowas nicht machen. Oder wenn wir sagen, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an Wunder. Das ist mir zu hoch. Oder, oh, was hatte ich gerade? Entschuldigung. Ja, ich glaube an Gott, aber nicht an die Auferstehung Jesus. Also das wäre ja unerhört und dann sähe die Welt sicherlich auch ganz anders aus. Ach so, ich glaube zwar an Gott, aber ich glaube nicht, dass er heute noch in die Welt eingreift. Der ist irgendwo ganz entfernt und guckt nur von außen zu. Damit beschneiden wir Gott. Und wenn wir an solch ein Gottesbild glauben und es anbeten, dann ist auch das ein Gott, der nichts ausrichten kann. Wenn wir jetzt schon sagen, ich glaube an einen Gott, der keine Wunder wirkt und der heute nicht mehr in die Welt eingreift, dann haben wir einen ohnmächtigen Gott. Und das ist nicht der Gott, der sich hier selbst beschrieben hat, als derjenige, der von Anfang da war und noch heute derselbe ist und die Geschicke der Welt lenkt. Ganz zuletzt noch einmal, schließt Gott damit. Wenn ich diese Götter anschaue, so finde ich keinen, den ich um Rat fragen könnte. Von keinem einzigen kann ich eine Antwort erwarten. Sie alle sind nichts als ein großer Betrug. Gar nichts, gar nichts, gar nichts bringen sie zustande. In ihren Statuen ist kein Leben. Diese Götter sind hohl und leer. Während unser Gott voll und reich ist, voller Gnade, voller Liebe, voller Weisheit, reich an Vergebung und Geduld und viel höher, als wir das, denke ich, jemals begreifen können. Es gibt diesen Spruch, und ich weiß nicht, ob ich sagen soll, diesen netten Spruch oder diesen blöden Spruch, Gottes Wege sind unergründlich. Das soll sagen, naja, das passiert halt und Gott lenkt die Welt, ich glaube da schon dran, aber was es bedeuten soll, was es mir bringt, das weiß ich nicht. Und ja, das kann uns immer wieder ergreifen, dass wir in Situationen kommen oder jetzt alle zusammen sind, aber jeder doch irgendwie individuell, jeder anders in dieser Corona-Situation, dass wir nicht wissen, was hat das zu bedeuten, was soll uns das bringen? Kann denn ein liebender Gott wirklich das auf uns herunterkommen lassen, auf uns abladen? Aber wir dürfen vertrauen, wir dürfen es hinnehmen, wir dürfen Gott fragen, was sollen wir lernen, was können wir mitnehmen, woran können wir wachsen, wie können wir lernen, auch in dieser Zeit noch zu lieben und dich zu erkennen und dir zu vertrauen. Meine Hausaufgabe für euch, für die Woche oder für die Gespräche hiernach, ist, sich mal zu fragen, auf welche Götterstatuen du deine Hoffnung setzt. Ob es nun, ich sag mal, von der weltlichen Kategorie ist oder von der christlichen oder vielleicht scheinheiligen Kategorie ist. Auch was verleitet dich? So ein paar Sachen, die ich schon genannt habe. Wenn ich nur endlich den richtigen Job finde, oder wenn ich nur endlich von meiner Krankheit geheilt werden würde. Oder wenn ich nur endlich meinen Seelenpartner finden würde. Ja, dann? dann wird alles gut? Sag lieber, ich vertraue auf den Herrn, auch wenn ich seine Wege nicht immer verstehe, auch wenn es schwer ist, auch wenn es weh tut. Aber ich weiß, dass der Herr treu ist, das haben wir gesehen. Und dass er uns seine Liebe spüren lassen wird, auch wenn wir es heute vielleicht nicht mehr oder morgen oder dieses Jahr oder in diesem Leben. Gott ist treu und gut und über alles vertrauenswürdig. Gott rettet, aber nicht nach unserem Plan. Gott rettet nach seiner Agenda. Auch aus dem Kontext, aus dem Kyle zitiert hat, als Jesus mit seinen Jüngern nach dem Abendmahl zusammen ist, sagte ihnen diesen Satz: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr werdet zwar verfolgt werden, aber ich bin bei euch. Das richtet Jesus an seine Jünger. Und ich denke, dass das auch an uns gerichtet ist, dass Jesus mit uns ist, dass der Heilige Geist unter uns ist und uns Kraft gibt. Ich möchte zum Abschluss beten. Gott, allmächtiger Vater, großer Herr, wunderbarer Schöpfer, du bist vollkommen, du bist wunderbar, du bist die Weisheit. Du hast alles geschaffen. Du siehst jedes Herz, du kennst jeden Menschen, alle unsere Gedanken, alle unsere Taten, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, alles, was wir tun, hast du gesehen, kennst uns bereits von innen und außen. Du weißt, was wir sagen und denken, noch bevor wir es wissen. Und du liebst uns trotzdem. Es gibt dieses Lied, wo es heißt: Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, Herr, wir sind manchmal wie die Strohhalme im Wind, wie das Gras im Wind, wie die Blätter, lassen uns von einer Woge, von einem Wind hin und her wirbeln, folgen mal diesem Geschrei nach und mal jenem. Aber manche von uns hast du auch schon ganz fest gepflanzt, wie ein Baum in der Wüste. Bewässerst du uns mit dem Wasser, das Leben bringt. Vater, ich bete, dass du uns immer wieder neu erfüllst mit deinem Geist, durch dein Wort, das du uns gegeben hast. Die Bibel, dein Wort, darin können wir dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Bitte lass uns diese Gelegenheit auch ernst nehmen und wahrnehmen. Lass uns dich erkennen in deinem Wort, dich immer wieder neu finden und nicht auf unser festgenageltes Bild von dir vertrauen. Nicht auf die Fotografie, die wir uns vielleicht von dir gerahmt haben, sondern auf das Bild, dass du wirklich bist, der lebendige Gott, der noch heute lebt, der noch heute die Geschicke dieser Welt lenkt und leitet. Wir dürfen unter deinem Segen leben. Wir dürfen hier frei entscheiden und schalten und walten und fühlen uns so toll und mächtig dabei manchmal. Aber letztlich hast du den längeren Atem, du hast das letzte Wort und du bist derjenige, der all unsere Geschicke leitet. Bitte lass uns dich erkennen. Lass uns zu dir kommen, in der Stille, in Gemeinschaft. Bei allem, was wir tun, lass uns erkennen, dass du der Herr bist, der rettet. Sei du ganz nah bei uns diese Woche. Gib uns viel Kraft und Mut bei allem, was wir tun, ob wir alleine sind, ob wir in Gemeinschaft sind. sei du immer in unserer Mitte. Ich danke dir für deine Liebe und Geduld mit uns, dass du uns so viel Gutes mit auf den Weg gibst und dass du uns auch sehen lässt, dass schwierige Zeiten ein Ende haben und dass wir immer auf dich vertrauen können. Ich liebe dich, mein Vater. Stärke uns in der Gemeinschaft. Stärke uns im Glauben. Das bete ich durch deinen Sohn Jesus. Amen. Amen.